Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
In der Bergpredigt ist uns immer wieder klar vor Augen gemalt worden, in der Metamorphose geht es darum, zum Vater im Himmel ähnlicher zu werden. So werden, wie der Vater ist. Der J.I. Packer hat einmal gesagt, wir sind moderne Menschen. Moderne Menschen gefallen sich zwar in grossen Ideen über den Menschen, begnügen sich aber in der Regel mit ganz kleinen über Gott. Wir wollen eine kleine Sommerserie machen über Gott, wo wir den Fokus auf Gottes Größe und auf seine Schönheit legen, um ihn besser kennenzulernen. Und wenn es heute um die Herrlichkeit Gottes geht, dann ist mein grosser Wunsch hier dabei, dass das unserem Glauben neue Kraft und Dynamik verleihen tut. Der Hesekiel hat eine Vision über die Herrlichkeit Gottes und ich lese auch den Text gerade mal vor. Aus Hesekiel 1 ist ein längerer Text und ich bitte euch, dass wir ein inneres Bild zu malen. Und vielleicht nachher, wenn ich fertig bin, am Nachbarn sagen, weil jetzt alles da drin vorkommt. Ich sah einen Sturm aus dem Norden heraufziehen, eine riesige Wolke, in der ein Feuer flackerte und die von gleißendem Licht umgeben war. In ihrem Inneren glühte es Bernsteinfarben aus dem Feuer heraus. In der Mitte der Wolke erschienen vier lebendige Wesen. Sie sahen aus wie Menschen. Doch jedes von ihnen hatte vier Gesichter und zwei Paar Flügel. Ihre Beine waren gerade, doch ihre Füße glichen Kälberfüßen und schimmerten wie glänzendes Kupfer. Unter den Flügeln an ihren vier Seiten besaßen sie Menschenhände. Alle vier hatten Gesichter und Flügel und ihre Flügel berührten sich gegenseitig. Sie drehten sich nicht um, wenn sie gingen, sondern folgten immer der Richtung, in die eines ihrer Gesichter zeigte. Jedes Wesen hatte vorn ein Menschengesicht, auf der rechten Seite ein Löwengesicht, auf der linken Seite ein Stiergesicht und hinten ein Adlergesicht. Habt ihr's noch? Ihre Flügel waren nach oben hin ausgebreitet, mit einem Flügelpaar berührten sie einander und mit dem anderen bedeckten sie ihre Körper. Die Wesen gingen immer in die Richtung, in die eines ihrer Gesichter zeigten. Sie ließen sich vom Geist leiten und mussten sich beim Gehen nicht umdrehen. Zwischen den lebendigen Wesen war etwas, das aussah wie glühende Kohlen oder wie leuchtende Fackeln, die zwischen den Wesen hin und her fuhren. Dieses Feuer glänzte und Blitze zuckten daraus hervor. Die lebendigen Wesen bewegten sich hin und her wie Blitze. Also wenn man so einen Text liest, dann hat man so den Eindruck, es ist vielleicht jemand, der in einem Drogenrausch ist und jetzt gerade so aufschreibt, was ihm so begegnet tut. Dann so gegen Schluss noch, oberhalb des Gewölbes über ihren Köpfen befand sich etwas, das wie ein Thron aus Saphir aussah. Auf diesem Thron saß eine Gestalt, die einem Menschen glich. Von der Taille aufwärts schimmerten sie wie Bernstein, wie loderndes Feuer, das in einer festen Form eingeschlossen ist. Von der Taille abwärts erschien sie mir wie ein Feuer. Sie war von gleißenden Flammen umgeben. Dieser helle Glanz ringsumher war wie der Regenbogen, der an einem Regentag in den Wolken zu sehen ist. In dieser Gestalt erschien mir die Herrlichkeit des Herrn. Als ich sie sah, warf ich mich zu Boden und ich hörte, wie jemand mit mir redete. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Nicht ganz einfach zu erfassen. Wie gesagt, keine mathematisch genaue Definition. Aber es gibt eine innere Struktur und eine prophetische Aussagekraft in dem Text. Ich möchte ein paar Beispiele davon sagen. Zum Beispiel das menschliche Gesicht steht für Weisheit und Verstand, weil der Mensch ist das verständigste Wesen, das Gott geschaffen hat. Der Stier ist ein Fruchtbarkeitssymbol und bringt zum Ausdruck, dass Gott alles Leben spendet. Der Löwe repräsentiert göttliche Stärke und Kraft. Der Adler zeigt Schnelligkeit und Beweglichkeit und zeigt uns, dass Gott immer und überall da ist. Die Räder reden von der Allgegenwart von Gott. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ankommt. Die Augen auf den Rädern, auf dem Felgen, hat es Augen, die deuten auf die Allwissenheit Gottes hin. Er weiß alles und sieht alles. Und ich habe mir in einem Satz möchte ich zusammenfassen, was die Herrlichkeit von Gottes in dem Text bedeutet. Die Herrlichkeit von Gott ist die kombinierte Gesamtsumme von all seinen grandiosen Eigenschaften. Die Herrlichkeit Gottes ist die kombinierte Zusammenfassung, Gesamtsumme von all seinen grandiosen Eigenschaften. Alles miteinander kombiniert ist die Herrlichkeit Gottes. Es ist sein Charakter. Alle seine herrlichen, grandiosen Eigenschaften zusammen ist die Herrlichkeit Gottes, sein Charakter. Ich möchte versuchen, in drei Schritten zu definieren, was die Herrlichkeit Gottes ist. Und die erste Aussage ist, die Herrlichkeit Gottes meint seine unendliche Jenseitigkeit. Seine unendliche Jenseitigkeit. Der Gott, mit dem wir es zu tun haben, ist ein lebendiger Gott und wir können ihn nicht in unsere Taschen stecken, auch wenn wir es gerne manchmal würden wollen. Der Gott, der offenbart sich in seinem Wort, wir können sein Wort lesen und wir können etwas von Gott erkennen. Aber wenn alles gesagt ist, was wir sagen können, dann bleibt immer noch eine unendliche Jenseitigkeit vor, die wir nicht verstehen und nicht fassen können. Und man mit unserem Verstand nicht fassen kann. Wenn man mit unserem Verstand die Herrlichkeit Gottes möchte fassen, dann ist das etwas Gleiches, wie wenn man den Bodensee möchte in den Halwilersee hineinfühlen. Der ist 170 Mal zu gross. Und genauso ist die Herrlichkeit Gottes im Vergleich zu unserem Verstand. Wir können es nicht erfassen mit unserem Verstand. Es bleibt immer eine unendliche Jenseitigkeit übrig. Und wir müssen uns fragen, wollen wir einen herrlichen Gott oder wollen wir einen Gott, den wir fassen können? Das ist so eine erste Definition, er meint seine unendliche Jenseitigkeit. Und das zweite ist, die Herrlichkeit Gottes drückt seine allerhöchste Bedeutung aus. Das hebräische Wort für die Herrlichkeit ist Kabod, das meint Gewicht, Schwere. Seine Herrlichkeit hat allerhöchstes Gewicht und grösste Bedeutung. Nichts soll uns in unserem Leben wichtiger sein als er, als seine Herrlichkeit. Wenn irgendetwas in unserem Leben mehr Bedeutung hat als Gottes Herrlichkeit, dann haben wir seine Herrlichkeit noch nicht gesehen, nicht verstanden. Dann lügen wir seine Herrlichkeit. Es gibt doch so Wippen, oder? Eine Wippe kippt immer auf die Seite, wo mehr Gewicht ist. Wenn wir sagen, wir lieben Gott und wir vertrauen Gott, aber gleichzeitig sind wir geizig, und betrügen bei den Steuern, dann bedeutet das grösste Gewicht in unserem Leben nicht die Herrlichkeit von Gott, sondern die Liebe zum Geld. Oder wenn wir aufgrund von Rückmeldungen von Menschen oder fehlender Annahme bei Menschen am Boden zerstört sind, dann bedeutet das, dass die Menschen und die Stimme von Menschen in unserem Leben mehr Gewicht haben als die Stimme von Gott. Die Herrlichkeit Gottes, wenn sie in unserem Leben präsent ist, dann wird die Wippe auf unserem Leben immer auf die Seite von Gott fallen, weil sie am meisten Gewicht hat in unserem Leben. Die Herrlichkeit Gottes hat am meisten Gewicht in unserem Leben. Der dritte Schritt vielleicht noch von dieser Definition ist, die Herrlichkeit Gottes steht für seine absolute Schönheit. Schönheit ist existenziell wichtig. Schönheit, wir geben ganz viel Geld für Schönheit aus. Nicht nur für Schönheitsoperationen und Kosmetika, sondern auch für Kleider. Wir kaufen doch Kleider, um schön auszusehen. Schönheit ist etwas Schönes und Schönheit zieht an. Schöne Menschen ziehen an. Wir gehen an einen schönen Ort in die Ferien. Wir geniessen den schönen Sonnenuntergang. Wir lieben schöne Musik oder schöne Architektur. Schönheit hat eine riesige Anziehungskraft. Und Gottes Herrlichkeit ist das Schönste, was wir uns vorstellen können. Wenn wir seine Herrlichkeit entdecken, dann werden wir hingezogen zu dieser Herrlichkeit und werden dort verändert. Gott zu verherrlichen bedeutet, dass ich Gott nicht gehorsam bin aus einem Pflichtgefühl heraus, weil ich muss, sondern dass ich Gott gehorsam bin, weil es mich anzieht. Weil seine Schönheit mich erfreut, begeistert, fasziniert und erfasst. Das ist Gottes Herrlichkeit. Und die zweite Frage, die ich morgen möchte stellen, ist, wie reagieren wir auf die Herrlichkeit? Und wir haben letzte Woche Fußballwoche gehabt und wir haben die Herrlichkeit von der Schweizer Nazi erlebt und dort hat es auch Reaktionen gegeben. Ich möchte mal zeigen, wie das im Jugendhaus am Montagabend ausgesehen hat, wo gar noch nicht viele Leute da waren. Am Freitag war alles noch viel grandioser gewesen. Ich habe mich gefragt, ob echt eine angemessene Reaktion können Sie auf Gottes Herrlichkeit und bin eigentlich zur Antwort gekommen. Ich glaube, wenn wir mal bei Gott sind, in der unmittelbaren Gemeinschaft, dann wird es ein Fest sein, dann wird es so sein. Aber jetzt ist die Reaktion eine andere, ganz eine andere. Ezekiel 1, Vers 28, ich lese den Vers nochmal, da steckt ganz viel drin. Dort steht, und als ich sie, die Herrlichkeit Gottes, gesehen hatte, also die Herrlichkeit Gottes ist da gemeint, fiel ich auf mein Angesicht und hörte einen reden. Die Reaktion von Ezekiel auf die Herrlichkeit, auf das Abbild von der Herrlichkeit Gottes war, dass er niedergefallen ist. Und das hat drei Bedeutungen, Anbetung, tiefe Demut und Kapitulation. Anbetung, tiefe Demut und Kapitulation. Als Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes wird ein Mensch demütig vor dem Gott niederfallen. Der Jesaja ist in Berührung gekommen mit Gottes Herrlichkeit im Jesaja 6 und dann steht in dem Vers hinein, da sprach ich, weh mir, ich vergehe. Das ist die Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes. Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Es kann nicht sein, dass wir Gottes Schönheit sehen, ohne dass wir gleichzeitig überführt werden von unserer Unreinheit und unserer Ungerechtigkeit. Es kann nicht sein, dass wir die Grösse von Gott sehen und nicht gleichzeitig unsere eigene Schwachheit und Begrenztheit wahrnehmen. Es kann nicht sein, dass wir im Licht von Gott stehen und nicht gleichzeitig Dunkelheit von unserem Herzen sehen. Wenn Menschen mit dem wahren Gott in Berührung kommen und seine Herrlichkeit sehen, dann passiert genau das Gleiche. Sie werden in tiefer Demut niederfallen. Aufs Angesicht fallen. Andere Beispiele aus der Bibel. Der Hiob hat ganz, ganz lang müssen warten, 42 Kapitel lang. Und dann steht im Hiob 42, Vers 5, es war ein Taufvers vor einer Woche, dass er jetzt Gott nicht auf dem Hören kennen sieht, sondern ihn mit seinen eigenen Augen sieht. Und dann der nächste Vers ist eben auch noch wichtig. Er hat Gott mit den eigenen Augen gesehen. Und was ist die Folge davon gewesen? Vers 6. Darum widerrufe ich, was ich gesagt habe und bereue in Staub und Asche. Das ist Reaktion auf das Sehen von Gottes Herrlichkeit, eine tiefe Demut und Reue über einem eigenen Leben. Oder auch der Petrus, wo er etwas von der Herrlichkeit von Jesus hat dürfen sehen, sagt er im Lukas 5, Vers 8, Herr, kümmere dich nicht weiter um mich, ich bin ein zu großer Sünder, um bei dir zu sein. Eine typische Reaktion. Wenn wir nicht ein demütiges Erkennen von unserer Sündhaftigkeit in unserem Leben schon jemals erlebt haben, Sündhaftigkeit, Sünd bedeutet, ich vertraue etwas anderem als Gott. Und wenn wir nicht so tiefst das mal in unserem Leben demütig erlebt haben, dann ist vermutlich ein Mangel an Herrlichkeit Gottes in unserem Leben. Wenn wir immer noch denken, dass wir ein bisschen besser sind als die anderen und dass Gott eigentlich froh sein kann, dass wir in seinem Team sind, dann ist vermutlich ein Mangel an Herrlichkeit Gottes da. Eine andere Reaktion als demütig vor dem Niederfallen ist, Gott bedingungslos nur um seiner selbst willen zu lieben. Gott bedingungslos nur um seiner selbst willen zu lieben. Solange wir die Herrlichkeit von Gott nicht erkannt haben, ist Gott eher ein Hilfsmittel in unserem Leben, um unsere Wünsche zu erfüllen. Wir gehen in Gottesdienst, weil ich Inspiration brauche, weil ich gute Gemeinschaft will. Wir beten, weil meine Wünsche erfüllt werden sollen. Wir beten, weil ich Kraft brauche für meinen Alltag. Wir dienen Gott vielleicht sogar, um dass ich Anerkennung von den Menschen bekomme. Es geht immer um uns. Suchen wir die Sachen, die Gott gibt, oder suchen wir Gott um seiner selbst willen? Solange wir Gottes Herrlichkeit nicht erkannt haben, werden wir Gott oft um unser Willen suchen. Aber wer anfängt, die Herrlichkeit von Gott zu erfassen, der wird Gott nicht mehr um seiner selbst willen wollen. Um seiner selbst willen wollen. Genau. Der wird Gott nicht mehr um seiner selbst willen wollen. Das ist, glaube ich, schon richtig grammatikalisch. Und auch nicht mehr wegen den Sachen, die er sich wünscht, sondern wegen Gott. Genauso, der Psalm 63 müssen wir da dazu lesen, wo der David zu Gott betet und sagt: Gott, du bist mein Gott. Dich suche ich von ganzem Herzen. Er war auf der Flucht, die Wüste ist ihm schlecht gegangen und gesagt: Dich suche ich von ganzem Herzen. Nicht, dass du mich jetzt rauslösest und rausredest aus dieser Situation, sondern dich suche ich. Deine Gnade ist mir wichtiger als mein Leben. Das ist eine Reaktion auf die Herrlichkeit Gottes. Und meine Frage ist natürlich, als ich die Predigt vorbereitet habe, wie viel habe ich echt schon erkannt von dieser Herrlichkeit Gottes? Wahrscheinlich ist es eher in der Größe vom Halwilersee als vom Bodensee. Und die wichtigste Frage vielleicht heute Morgen ist, wie können wir überhaupt Zugang über zu dieser Herrlichkeit von Gott? Weil wir Menschen haben ein grosses Problem. Unser tiefstes Problem ist nämlich, dass wir grundsätzlich gar keinen Zugang haben zu Gottes Herrlichkeit. Ich erinnere an Mose auf dem Sinai, wo er Gottes Herrlichkeit hat sehen, wo er sein Angesicht hat anschauen. Da sagt Gott ihm als Antwort: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das ist unser Problem. Wir können die Herrlichkeit Gottes nicht sehen und am Leben bleiben. Wie können wir Zugang bekommen zu Gott, eine Herrlichkeit ohne zu sterben? Die Antwort steht ebenfalls im Hesekiel 1, Vers 28, also der Vers 28, dort steht alles drin. Dort steht nämlich noch im weiteren Teil: Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Der Frühling haben wir oft sehr schöne Regenbögen gehabt. Und einmal habe ich einen fotografiert, wir gehen auf der Halfachse von Halwil richtig Senge, das ist der Regenbogen, den wir da gesehen. Man sieht, er ist wunderbar gewesen, er ist da gar nicht so wiedergegeben. Aber ein wunderbarer Regenbogen. Und das Bild vom Regenbogen ist ganz wichtig heute Morgen. Das Bild vom Regenbogen. Ich erkläre euch das. Der Regenbogen kommt nur noch beim Noah vor, so aus dem ganzen Alten Testament, aus niemand. Nachdem dass Gott die Welt durch die Flut gerichtet hat, hat er den Bogen als Friedenszeichen in die Wolke gehängt. Als Zeichen von der Gnade, dass er die Welt nie mehr wird durch eine Flut vernichten, hat der Bogen in den Himmel aufgehängt. Der hebräische Ausdruck für den Bogen meint auch einen Kriegsbogen. Und jetzt, der Zusammenhang ist sehr wichtig. Ein Kriegsbogen ist ein Instrument, mit dem man im Krieg zum Beispiel Menschen töten tut. Hat er einen mitgebracht. Brauchen den noch. Aber Gott hat den Bogen mit den Pfeilen vom Zorn und vom Gericht das Gnadenzeichen an den Himmel gehängt. Der Charles Spurgeon hat die Frage gestellt, in welche Richtung zeigt der Bogen? Wenn er im Himmel ist, in welche Richtung zeigt der Bogen? Das Instrument zum Töten. Wenn er so würde am Himmel hängen, oder? Genau. Dann, ohne magst du heben. Dann wird es gefährlich werden, oder? Können wir den nochmal bringen? Genau. Dann wäre die Pfeile gegen die Menschen gerichtet. Aber er hängt so am Himmel. So. Das bedeutet, und Gott sagt, wenn es nötig ist, dann schiessen wir den Pfeil. Aber das Zeichen von der Gnade ist, dass er richtig Gott zeigt, dort wo Gott ist. Genau, in den Himmel rauf. Und das ist so entscheidend, das hat etwas mit der Herrlichkeit Gottes zu tun, dass man das versteht. Am Kreuz ist genau das passiert. Gott selber hat dort den Zorn von Gott, oder Jesus hat den Zorn von Gott erduldet und hat sich in den Pfeilhagel hineingeworfen. Der Pfeil, den Gott selber getroffen hat. Der Regenbogen und das Kreuz gehören zusammen. Der Regenbogen ist ein Ausdruck von der Herrlichkeit Gottes, sagt Hesekiel 1, Vers 28, haben wir vorher gehört, das ist ein Ausdruck. Und kurz vor dem Tod hat Jesus nämlich gesagt im Johannes 17, Vers 1, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Da kommt die Herrlichkeit Gottes wieder. Im Zusammenhang mit dem Kreuz, vor allem im Zusammenhang mit dem Regenbogen und jetzt im Zusammenhang mit dem Kreuz. Das Kreuz ist der Ort, wo der ultimative Ausdruck von Gottes Herrlichkeit zum Ausdruck kommt. Niemand ist die Herrlichkeit so vollkommen wie am Kreuz. Der Kriegsbogen wird zum Regenbogen von der Gnade. Das passiert am Kreuz. Es ist ein Ausdruck von der Schönheit und von der Herrlichkeit Gottes. Ein unmissverständlicher Ausdruck. Aber wo Jesus auf die Erde kam, hat er die ganze Herrlichkeit abgelegt. Jesaja 53, Vers 2 steht, sein Äußeres war weder schön noch majestätisch. Er hatte nichts Gewinnendes, das uns gefallen hätte. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt. Warum hat Gott die Herrlichkeit abgelegt, als er auf die Erde gekommen ist? Damit wir Zugang bekommen zur Herrlichkeit Gottes. Er hat sie abgelegt, damit wir die Herrlichkeit Gottes bekommen. Damit wir mit seiner Schönheit und mit seiner Gerechtigkeit bekleidet werden können. Auf einmal ist die Herrlichkeit Gottes nicht mehr tödlich. Jesus ist am Kreuz gestorben, damit wir leben. Auf einmal schaut Gott mit liebevollem, väterlichem Wohlwollen auf uns und wendet sich uns mit seiner Herrlichkeit zu. Dass Jesus die Herrlichkeit aufgehebt, ist das Herrlichste, was es gibt in dem ganzen Universum. Wie können wir Zugang über zu dieser Herrlichkeit Gottes? 2. Korinther 4, Vers 6 steht, indem wir ins Angesicht vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus schauen. Wie werden wir von Gottes Herrlichkeit erfasst? Im Anschauen vom gekreuzigten und auferstandenen Herr. Im Angesicht vom gekreuzigten und auferstandenen Herr sehen wir den vollen Glanz von der Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir das Angesicht von Jesus anschauen, dann werden wir ins Bild von ihm, von dieser Herrlichkeit verändert. Ich lese den Vers vor, wo das aussagt. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Das ist neu. Weil Jesus am Kreuz gestorben ist, können wir mit unverhülltem Gesicht ihn sehen, deine Herrlichkeit sehen. Wir sehen wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn, also in einem Spiegel, da heißt, wir sehen es noch nicht so ganz klar. Erst so schemenhaft. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. die kombinierte Gesamtsumme von all seinen herrlichen Eigenschaften. Wir können in das hineinwachsen, liebe Leute. Indem wir den gekreuzigten und auferstandenen Jesus anschauen, passiert das. Und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Amen. Und Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen fürs Kreuz. Ich danke dir vielmals für die Herrlichkeit, die dort zum Ausdruck kommt, für die ultimative Schönheit von deiner Herrlichkeit. Ich danke dir vielmals, Herr, dass wir deine Herrlichkeit sehen und die Herrlichkeit vom Vater sehen. Herr, ich verstehe es nicht wirklich, was mit dieser Herrlichkeit alles gemeint ist, aber ich spüre es ein bisschen. Ich meine etwas davon zu erahnen, dass es etwas Riesiges ist, etwas Wunderschönes, etwas Geniales. Danke vielmals dafür, Herr, dass du uns nicht ausschliessest von dieser Herrlichkeit. Du sagst, die Herrlichkeit ist bei mir und ihr seid auf dieser Erde und wir haben mit anderem zu Gang kommen, sondern dass du dir wünschst, dass wir immer mehr von dieser Herrlichkeit dürfen annehmen in unserem Leben, widerspiegeln. Danke vielmals dafür, für das riesige Geschenk. Wir müssen keine Anstrengung unternehmen, nichts, sondern wir dürfen dich anschauen und es passiert. Herr, es ist ein riesiges Wunder. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass deine Herrlichkeit uns immer mehr erfassen tut. Herr, dass wir niederfallen auf unser Angesicht und dich anbeten, weil wir merken, wow, neben dem Gott, mit dem Gott darf ich Gemeinschaft haben. Danke vielmals dafür, Herr. Du bist so gross und so gut. Und danke jetzt auch für die Lobpreiszeit, die wir dürfen haben, wo wir vielleicht einen Blick dürfen haschen in die Herrlichkeit hinein. Herr, gib uns einen Blick heute Morgen für deine Herrlichkeit, die uns verändern tut, die unserem Glauben neuen Schwung verleihen tut. Amen.